Also das ist Evelina Fröhlich, falls ihr sie noch nicht kennt. Sie ist Dozentin an der TU Dresden im Bereich beim Lehrstuhl politische Bildung. Sie arbeitet als Referentin bei Weiterdenken der Böll-Stiftung hier in Sachsen und arbeitet als Referentin oder ist auch privat aktiv im Bereich Nachhaltigkeit, besonders auch nachhaltige Ernährung, schon seit vielen Jahren und ist in der Bundesleitung vom ehemaligen Vegetarierbund ProVeg. Und zum Thema heute darf es ein bisschen weniger sein, Minimalismus in der Überflussgesellschaft. Dürfen wir ganz gespannt sein auf Ihren Vortrag. Sie selbst lebt auch minimalistisch, zum Beispiel ohne Auto, Fernseher oder Kühlschrank. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, Annika. Ja, genau, Sie haben es gehört. Sie haben mich jetzt so ein bisschen kennengelernt über Annika. Ja, wie gesagt, Evelina Fröhlich im normalen, also im beruflichen Leben bin ich Dozentin für politische Bildung. Und dieser Vortrag hier ist quasi praktische politische Bildung. Und bevor wir allerdings in den Vortrag starten, der ja, darf es ein bisschen weniger sein, Minimalismus in der Überflussgesellschaft heißt, würde ich Sie gerne fragen, was war denn Ihr Beweggrund, heute herzukommen? Jeder darf sich mal angesprochen fühlen und einen kleinen Moment für sich nachdenken. Warum haben Sie sich heute auf den Weg gemacht und sind hier in diesem überfüllten Raum gekommen? Und jetzt wäre der Zeitpunkt, mir eine Rede vorzuschicken.
Ich finde das interessant, dass wir hier vielleicht bei Motivation oder Inspiration bekommen. Also ich glaube, unten im Text stand ja noch, wie man sich vielleicht auch von Sachen trennen kann. Und ich glaube, das ist ja einfach eine Denkweise, brauche ich das jetzt wirklich und wie kann ich die Entscheidung treffen und auch die Konsequenzen ziehen. Und da, das war meine persönliche Motivation, einfach mal zu hören, ich mache das vielleicht andere Leute, einfach ein bisschen noch in der Idee bestärkt zu werden und dann besser handeln zu können.
Okay, wunderbar. Inspiration für aktives Handeln. Also wirklich Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und irgendwie Handlungstipps bekommen. Ich glaube, die Erwartung wird sogar erfüllt. Okay, wer kann mir denn noch was sagen? Ja.
Ja, mich hat interessiert, wo ich stehe, ob ich vielleicht schon minimalistisch genug bin.
Okay.
Oder wie ich vielleicht Menschen, die noch nicht den Weg dahin gefunden haben, ein bisschen besser oder Argumente geben kann, manchmal ist man ja selber gut überzeugt, aber Worte zu finden, den anderen mit reinzuziehen.
Ja, genau, rein, komm, werde mich mehr Minimalist.
Genau.
Okay. Und bin ich schon minimalistisch genug oder nicht? Was zeichnet Minimalismus vielleicht auch aus? Was heißt das eigentlich? Also bin ich Minimalist, wenn ich sage, ich verzichte auf ein Auto? Oder was macht das eigentlich so aus? Okay, und Argumente dafür finden. Okay, ja.
Eine weitere Meinung noch.
Ja.
Minimalismus ist ja auch gerade so ein Lifestyle-Thema, aber das ist vielleicht überall auch kommt, sei es ein halbes oder dreiviertel Jahr.
Bisschen laut.
Vielleicht ein halbes Jahr, irgendwie ist das ein Lifestyle-Thema. Und, aber ich finde, es sollte eigentlich noch weitergeführt werden, als bis auf diesen Lifestyle, sondern in welchen Gebieten kann ich das überall in meinem Leben anwenden, also jetzt raus in der Dienstleiter machen
und so weiter. Vielen herzlichen Dank, das ist wirklich ein prima Punkt. Ist Minimalismus einfach nur ausmisten? Also das, worauf es ja meistens so ein bisschen auch reduziert wird, das ist jetzt, haben Sie quasi schon die Antwort mit drin, aber heißt es eigentlich, also bezieht sich das nur auf Dinge oder kann sich das auch noch auf andere Lebensbereiche beziehen und wenn ja, auf welche? Okay, wir gucken mal, was so die nächsten anderthalb Stunden mit sich bringen und welche Bereiche wir uns anschauen. Also, zunächst einmal Szenen einer Überflussgesellschaft. Minimalismus in der Überflussgesellschaft. Nun, da werden wir uns fragen, was ist überhaupt die Überflussgesellschaft? Wodurch zeichnet die sich aus? Und, und warum können Sie, nur eine kurze Frage, entschuldigen Sie bitte, können Sie da hinten das sehen? Also, die Präsentation, ist es, ja? Okay, so ein bisschen, da müssen Sie wahrscheinlich die Augen ein bisschen schärfen, aber so ganz ein bisschen können Sie es lesen. Okay, gut. Ist ja keine Lese, also ich referiere ja auch. Ja, gut. Also, und dann Szene einer Überflussgesellschaft, aber warum sind wir trotzdem nicht immer glücklich? Also ich meine, wir, also global gesehen, wenn wir uns die globale Kapitalverteilung anschauen, dann sind wir in den westlichen Industrienationen, könnte man sagen, die Gewinner des Wettkampfes oder des Wettrennens um Konsum und um internationale Waren und Dienstleistungen. Warum laufen wir dann eigentlich nicht die ganze Zeit lächelnd durch die Gegend, wohl wissend, dass wir uns alles zu jeder Zeit, überall und spätestens per Mausklick leisten können? Warum ist das dann nicht so? Also, das bedeutet, Unglück, naja, also ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber naja, ja, nicht unbedingt reines Glück, trotz Konsum, trotz des Konsum, immerwährenden Konsumversprechens, kauf dich glücklich. Ne? Ja, Logik der Selbstbegrenzung. Was heißt es dann in der Konsequenz, wenn wir jetzt feststellen, vielleicht ist das mit dem glücklich kaufen doch nicht so tragend. Okay, und dann? Dann gucken wir uns an, was heißt Minimalismus denn jetzt konkret, ne? Also da gehen wir auf das ein, was du vorhin gesagt hast. Ja, und dabei schauen wir uns verschiedene Bereiche an, wie unser Besitz, wie wir nicht nur unseren Besitz besitzen, sondern wie unser Besitz auch uns besitzt. Was heißt denn das? Ja, das werden wir sehen, das werden wir uns anschauen. Ja, Methoden, Kriterien und Fragen des Auslistens, da sind wir bei Ihnen da hinten, da kommen dann die Handlungshinweise und die größte Herausforderung loslassen. Also warum fällt es mir eigentlich so schwer, mich von manchen Sachen zu trennen? Und was für Mechanismen spielen sich denn da im Kopf ab? Und wie kann ich mit diesen Gedanken dann auch umgehen, sodass es mir schließlich leichter fällt, loszulassen? Tja, und dann geht es ja nicht nur darum, Sachen rauszubringen aus meinem eigenen Leben, sondern es geht ja auch darum, nicht wieder ständig Dinge anzuhäufen. Und in diesem Sinne gucken wir uns auch an, was nachhaltiger Konsum bedeutet. Wie kann ich denn nachhaltig konsumieren? Wie kann ich so konsumieren, dass ich mir möglichst nicht wieder die Bude vollstelle mit irgendwelchen Kram und Clutter, wie man das im Englischen so schön nennt, sondern mir tatsächlich überlege, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und ja, und diese Frage, was brauche ich denn eigentlich wirklich, ist im Grunde genommen schon die Kernfrage, die Essenz von Minimalismus, wenn man es auf Konsumgüter oder wenn man es auf Produkte bezieht. Was ist wirklich wesentlich für mich? Was ist das wirklich Wichtige für mich? Was brauche ich wirklich? Und wenn man sich das überlegt, dann sollte man sich vielleicht auch fragen, was ist denn der Grund dafür, dass wir die Frage nach dem, was ist eigentlich wirklich wichtig, was brauche ich wirklich, dass wir die gar nicht mehr so leicht beantworten können. Dass wir die Antwort dafür vielleicht aus den Augen verloren haben. Vielleicht liegt das daran, dass wir in einer spätkapitalistischen Überflussgesellschaft leben, die von exorbitantem Konsumstreben gekennzeichnet ist, in der wir immerwährend dazu angehalten werden, noch und noch mehr zu konsumieren und in der wir von Informationen zugeschüttet werden, in der wir von ständigen Erreichbarkeitsansprüchen über Tinder, Twitter, Facebook, Messenger, Smartphone, E-Mail und whatever quasi belastet werden und in dieser Konsumgesellschaft oder Überflussgesellschaft, in der wir zwischen all diesen Konsum- und Digitalisierungsansprüchen und dem rosa Rauschen der Werbeindustrie und unserer eigenen Frage nach dem, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, dass wir dazwischen gar nicht mehr so richtig unterscheiden können. Vielleicht haben wir deshalb die Antwort auf die Frage, was ist uns wirklich wichtig, so ein bisschen aus den Augen verloren. Nun, und wir sehen, dass wir das, dass uns das schwerer fällt, da wir uns von all diesen, vor dem Hintergrund all dieser Mechanismen immer mehr reizüberflutet fühlen. Was bedeutet das? Wie schon gesagt, wir sind umgeben von Informationen, von Werbung und so weiter. Und das führt zu, das kann auch zu Konsumstress führen. Was meine ich damit? Also, wir konsumieren und befinden uns damit in einem Wertekorsett sozusagen, in einem Wertekorsett von Konsumansprüchen. Manch einer findet das auch gut, weil man weiß, woran man sich orientieren kann, an aktueller Mode, an dem, was man halt zu haben hat. Manch anderer findet das aber auch belastend, Belastend wird es dann, wenn es zu Konsumstress führt. Was meine ich damit? Das meine ich, wenn wir die Dinge nicht mehr nur aufgrund ihres funktionalen Charakters haben, eine Trinkflasche, um sie zu trinken, um daraus zu trinken, sondern wenn wir die Dinge aufgrund ihrer emotionalen, aufgrund ihrer sozialen und aufgrund ihrer symbolischen Funktionen kaufen, zuweilen sogar aus defensiven Erwägungen heraus. Wenn zum Beispiel ich einen bestimmten Dresscode haben muss, eine bestimmte Kleidung, um damit unter meinen Arbeitskollegen als angepasst oder nicht prekär zu gelten. Oder wenn ich das Gefühl habe, meinen Kindern eine bestimmte Konsumausstattung leisten zu müssen, sodass meine Kinder nicht als asozial gelten oder gemobbt werden. Dann führt Konsum nicht nur zu Konsumfreude, sondern auch zu Konsumstress. In diesen Fällen, wenn wir das spüren, wenn wir merken, okay, ich habe das Gefühl, das macht mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig glücklich, dann merken wir, dass uns Überfluss und immer wieder neues Konsumieren nicht langfristig befriedigt. Denn wenn es das täte, würden wir denn dann immer wieder neu konsumieren? Würden wir denn dann immer wieder neue Bedürfnisse entwickeln? In der Glücksforschung wurde sogar festgestellt, dass eine immerwährende Steigerung des Konsums auch zur minderen Glücksfähigkeit quasi oder zu einem minderen Glücksempfinden führen kann. Also man sagt so, ab einer Grenze von ca. 60.000 Einkommen, dann steigert sich das persönliche Glücksempfinden nicht mehr, auch wenn man immer mehr und mehr und mehr konsumiert. Ganz im Gegenteil, es kann sich ins Gegenteil verkehren und zu vermindertem Glücksempfinden kommen. Warum ist das so? Weil wir, drei Mechanismen, die dahinter stehen. Zum einen, weil wir immer weniger Zeit haben, die Dinge wirklich intensiv und in ihrer ganzen Funktionalität auszuschöpfen, sie zu konsumieren, geschweige denn, sie wirklich zu genießen. Ne? Eine andere Begründungsstruktur ist, weil wir uns durch die große Auswahl teilweise überfordert fühlen. Weil wir zwar konsumieren können und das Geld dafür haben, aber weil wir immerwährend Angst haben, uns falsch zu entscheiden. Und die dritte Begründung ist, weil wir weil der Grenznutzen sinkt. Das heißt, vielleicht kennen Sie das, dass Sie im Laden noch denken, oh ja, das muss ich unbedingt haben. Und wenn Sie zu Hause ankommen, dann ist es irgendwie so, dann tun Sie es erstmal hin und die große Freude, das zu haben, ist irgendwie weg. Oder mit jedem zusätzlichen Gegenstand, den Sie kaufen, merken Sie, dass Sie sich immer weniger doll freuen als noch bei den ersten Malen, als Sie wirklich etwas in dieser Richtung gekauft haben. Wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen genauer an, was ich damit meine und welche Strukturen dahinter stehen sozusagen. Ein Zwischenfazit, was wir aber im Moment mal ziehen können, wäre: Nun, Glück oder Glücksempfinden ist nicht käuflich und die Erlangung dieses Glücksempfindens durch ein Produkt ist quasi ein Widerspruch in sich. Nun, Nico Pech spricht an der Stelle von Konsumburnout. Also beantworten wir die Frage. Sie schauen einfach. Gut. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, warum führt zu hoher Konsum, Überkonsum zu einem verminderten Glücksempfinden? Dann würde Nico Pech das beantworten, indem er sagt, nun, unsere physischen und psychischen Ressourcen reichen nicht mehr aus, um die Dinge, die wir uns ständig aneignen und die Dinge, die wir ständig nach Hause bringen, stressfrei zu konsumieren, geschweige denn sie wirklich auszukosten und sie zu genießen. Denn unsere Zeit ist begrenzt. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag, minus 8 Stunden schlafen, minus 2 Stunden irgendwie essen und Wege und so weiter und so fort. Und das bedeutet, alles, was wir uns zusätzlich aneignen, verschlingt ein Quantum unserer begrenzten Zeit. Und mit jedem zusätzlichen Gegenstand, mit jedem zusätzlichen Termin, mit jedem zusätzlichen Erlebnis vermindert sich quasi unser Gesamtzeitspektrum. Und wir müssen, wir haben auch weniger Zeit für den einzelnen Gegenstand. Das heißt, wir können ihn nicht mehr auskosten. Das führt dazu, dass wir materiell zwar mehr Dinge anhäufen, aber in ihrer Ausschöpfung immer weniger und weniger haben, weil wir immer weniger und weniger tatsächlich konsumieren können. Ein Beispiel. Sie gehen alle mal in Gedanken zu sich nach Hause, stellen sich vor ihr Bücherregal. Und wo Sie da so stehen und dieses Bücherregal vor sich sehen, fragen Sie sich mal, wie viele von diesen Büchern haben Sie in den letzten 2 Monaten oder im letzten halben Jahr tatsächlich gelesen? Naja. 3%? 4%? Nun ja, und jetzt stellen Sie sich die Frage, Sie stehen immer noch vor Ihrem Bücherregal. Wie viele von diesen Büchern werden Sie in den nächsten 2 Monaten oder 6 Monaten tatsächlich lesen? Realistisch für Sie, ja? 3%, 4% vielleicht? Machen Sie das Äquivalente mit Ihrer CD-Sammlung. Machen Sie das Äquivalente mit Ihrem Küchenschrank. Wie viele von den ganzen Sachen, die da drinnen stehen, benutzen Sie wirklich täglich, wöchentlich oder monatlich? Und wie viel steht da oben in der Ecke des Küchenschranks schon seit Jahren und wird nicht benutzt? So, das meine ich mit tatsächlichem Konsum, tatsächlicher Auslastung von Gegenständen. Und so können wir feststellen eben, dass es zur Paradoxie kommt, dass wir rechnerisch in dem, was wir uns zu Hause anhäufen, immer reicher sind, dass wir aber innerlich im Sinne der Ausschöpfung tatsächlich ärmer, überlastet oder teilweise sogar überreizt sind, weil uns diese Dinge einfach so stark fordern. Nun zurück zur Ausgangsfrage. Ich hatte ja 3 Mechanismen genannt, die dazu führen, dass wir bei Überkonsum quasi ein vermindertes Glücksempfinden haben. Der 2. Punkt war, wir haben eine zu große Auswahl. Nun, das führt uns zum sogenannten Paradox of Choice. Was heißt das? Nun, Sie kennen alle die Situation, in der Sie Sonntagmorgens, also morgen, Frühstück und so weiter, Sie wollen mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten ein Frühstück zusammen verbringen, müssen jetzt aber dafür noch einkaufen. Und dann gehen Sie einkaufen und wollten für dieses Frühstück noch Apfelmus holen. Okay, also, wo finde ich jetzt den Apfelmus? Welche Sorte nehme ich da? Nehme ich nicht doch lieber die Kirschen, weil das irgendwie besser zum Müsli passt? Oder vielleicht doch nicht? Ja, welche Marke nehme ich da jetzt? Nehme ich die Hausmarke oder die Eigenmarke? Okay, alles klar. Jetzt habe ich mir den Apfelmus geholt. Jetzt müsste ich noch zum Müsli-Regal. Muss mich da auch nochmal entscheiden. Okay, nehme ich jetzt die mit Schoko, die ohne Schoko, mit Früchte, ohne Früchte? Nehme ich jetzt die Hausmarke oder doch? Die günstigeren sind die günstigeren, nicht vielleicht die Hausmarke, weil die Firma sie unter einem anderen Namen vertreibt. Naja, wie auch immer, ich nehme jetzt einfach die halbwegs gesund aussehen. Okay. Saft wollte ich ja auch noch holen. Okay, alles klar, das gleiche Spiel nochmal. Und wenn Sie dann aus diesem Laden rauskommen, sind Sie verhältnismäßig erschöpft, weil Sie sich immerwährend nicht nur für ein Produkt, sondern auch gegen 20 andere entscheiden mussten. Und das bei jeder einzelnen Konsumentscheidung. Und das bedeutet, eine hohe Auswahl ist nicht nur immer besser, sondern eine hohe Auswahl kann auch ziemlich anstrengend sein. Dazu wurde ein Experiment durchgeführt. Ja, natürlich, in der Wissenschaft werden immer Experimente durchgeführt. Aber ich finde das ein ganz süßes Experiment, das heißt nämlich das Marmeladenexperiment. Was bedeutet das? Wir stellen uns folgendes Setting vor. Sie sind aus diesem Laden, kommen aus diesem Laden jetzt raus. Und nach den Kassen stehen da so Bistrotische. Und dann steht da so ein Bistrotisch, da sind, sehen Sie verschiedene Marmeladen aufgebaut, 6 Stück an der Zahl. Und Sie denken jetzt, so ein bisschen Zeit habe ich ja noch, gucke ich mal, was da so ist. Und dann haben Sie die Möglichkeit, diese Marmeladen zu probieren. Und ähnlich wie Ihnen geht es in diesem Experiment noch 104 weiteren Personen. Also wir sehen, 260 Menschen sind, sorry, ich stehe wahrscheinlich immer so ein bisschen im Weg, aber Sie müssen dann einfach an mir vorbeigucken. 260 Personen sind vorbeigelaufen, nicht so wie Sie. Sie sind unter den 404 Personen, die stehen geblieben sind. Und Sie verschaffen sich einen Überblick über diese Marmeladen und möglicherweise sind Sie eine der 31 Personen, die da tatsächlich die Marmeladen gekauft haben. An einem anderen Tag, als Ihre Liebste oder Ihr Liebster im Laden war, war das anders. Da war der Versuch nämlich folgendermaßen, nicht 6 Marmeladen, sondern 24 Marmeladen standen auf dem Tisch. irgendwo, wo habe ich es gerade gehört? Ach du Scheiße. es klang so von hinten. Genau, ach du Scheiße. Ja, das ist das, was man dann so leicht denkt, weil, hier sind auch 242, also eine ähnliche Größe wie vorher, sind vorbeigelaufen und 145 Leute sind stehen geblieben. Also satte ein Drittel mehr als bei den 6 Lesern. 145 Leute haben ausprobiert und nur 2%, nur 4 Leute haben tatsächlich gekauft. Im Unterschied zu diesen 31 Leuten, also diesen 12%, die gekauft haben. Ja, woran liegt das? Warum kaufen bei einer größeren Auswahl, wo deutlich mehr Menschen stehen bleiben, nur 2% und bei einer kleineren Auswahl, wo deutlich weniger Menschen stehen bleiben, doch 12%? Nun, das liegt vielleicht daran, dass Sie sich bei 6 Marmeladen einen guten Überblick verschaffen können. Da können Sie sagen, okay, Preiselbeere oder Himbeere, irgendwie schmeckt mir nicht, da sind die Kerne drin und irgendwie Pflaume habe ich auch noch nie gemocht. Das heißt, von den 4 Marmeladen, die da sind, kann ich auch probieren und dann kann ich unter den bestehenden Marmeladen auswählen, welche mir am besten schmeckt. Bei 24 Marmeladen können Sie vielleicht auch 4 ausschließen, aber dann haben Sie immer noch 20, die potenziell in Frage kommen. Und 20 Marmeladen können Sie eher schlecht probieren, ohne dann tatsächlich mit Bauchschmerzen aus dem Laden rauszukommen. Das bedeutet, Sie werden vielleicht auch 4, 5 oder maximal 6 probieren. Dann sind aber immer noch 14 übrig. Und wer weiß, ob unter diesen 14 nicht vielleicht doch die wäre, die noch besser schmeckt als die andere. Also verschieben Sie Ihre Kaufentscheidung. Ja, und das geht uns mit vielen Produkten so. Wir fühlen uns, also eine größere Auswahl macht vielleicht sollte ich sagen, nicht zweifellos glücklicher, vielleicht unglücklicher, oder? Aber macht nicht zweifellos glücklicher, denn man hat Angst, sich falsch zu entscheiden. Wer von Ihnen oder wer von euch erinnert sich noch an die Entscheidung der Berufswahl nach dem Schulabschluss? Ja? Irgendwie gut, es gibt die guten Seelen oder es gibt die vorausblickenden Seelen, die dann wirklich schon wissen, ich werde mal dies und das schon im Lebensalter von 8 Jahren oder so. Aber es gibt viele erinnern sich auch an ihre Berufswahlentscheidung als eine sehr anstrengende, als eine sehr stressige Entscheidung, die auch sehr viel Angst gemacht hat. Angst, weil man sich möglicherweise falsch entscheidet. Angst, weil man sich möglicherweise für den falschen Studiengang entscheidet, indem man dann möglicherweise 1 oder 2 Jahre später feststellt, das ist gar nichts für mich. Ja, Angst, weil man noch so viele andere Optionen hätte und potenziell machen könnte, sich aber nur für eine einzige entscheiden kann. Und nicht weiß, ob diese eine einzige dann tatsächlich die richtige ist. Ja, man fühlt sich auch verunsichert, überfordert von der großen Auswahl. Wer weiß denn, wenn ich nicht das andere genommen hätte, ob mir das andere vielleicht besser gefallen hätte? Man hat auch hohe Opportunitätskosten. Je mehr Auswahl ich habe, desto gegen mehr Sachen muss ich mich auch entscheiden. Also entscheide ich mich zwischen 1 von 10, entscheide ich mich für 1 und gegen 9. Entscheide ich mich zwischen 100, entscheide ich mich für 1 und gegen 99. Ne? Das macht einen Unterschied. Und das wird uns auch, das verunsichert uns. Und das schafft dann unter Umständen auch Unzufriedenheit, wenn ich dann feststelle, also dann bin ich umso unzufriedener, wenn ich feststelle, dass das, wofür ich mich entschieden habe, doch nicht so gut ist. Nehmen wir zum Beispiel, ich möchte einen Laptop kaufen. Ich bin erstmal relativ überfordert von den ganzen technischen Daten, die ich mir da erstmal anlesen und aneignen muss, insbesondere wenn es nicht unbedingt mein Hobby ist, mich mit Technik zu beschäftigen. Wenn ich dann feststelle, dass der Laptop aus irgendeinem Grund möglicherweise doch nicht die Kriterien erfüllt oder doch nicht meine Bedürfnisse voll erfüllt, die ich eigentlich haben wollte, zum Beispiel weil der Lüfter so laut ist und mich nervt, dann bin ich ja möglicherweise noch unzufriedener, weil ich mich ja auch potenziell für ein anderes Produkt hätte entscheiden können. Kennt das irgendjemand? Ja. Und das führt wiederum dazu, dass wir beständig auf der Suche sind. Beständig auf der Suche, also innerlich. Ne? Wir entscheiden uns zwar für irgendwas, aber innerlich denken wir, vielleicht gibt es ja doch noch die bessere Marmelade, die passendere Jeans oder den perfekteren Lebenspartner. Nun, was machen wir dann? In so einer Situation? Nun, wir können vom Maximizer zum Satisfizer werden. Wir können nämlich, also, was bedeutet das, Maximizer, Satisfizer? Wir sind in folgender Situation. Sie haben gefrühstückt mit ihrer Liebsten, sind dann ausgegangen zum Umundo-Festival und dann entscheiden sie sich am Abend, wir gehen noch essen. Ja, wir gehen irgendwo essen und der eine Partner sitzt vor der Karte und guckt sich erstmal alles durch. Also, bin ich jetzt mit Fleisch, ohne Fleisch, will ich dann nicht doch lieber Fisch? Wenn ich ohne Fleisch, will ich dann irgendwie was mit Reis oder lieber mit Nudeln? Was gibt's denn da noch als Dessert? Wenn ich die Nudeln esse, dann bin ich aber schon so voll, dann kann ich das Dessert nicht essen. Also, dann überlege ich mir, dann könnte ich vielleicht das oder das nehmen und unter diesen fünf Optionen, welche nehme ich dann? Und ich sehe, dass der Partner gegenüber schon längst da sitzt. Ja, ich weiß schon, was ich will. Okay, wie ist der vorgegangen? Also der eine Partner, ne, das kennen Sie vielleicht, ich sehe hier ein paar Leute lachen. Ja, Sie kennen wahrscheinlich diese Situation. Der eine beschafft sich erstmal alle möglichen Informationen, informiert sich über die komplette Auswahl, entscheidet dann nach seinen Prioritäten und wählt dann vielleicht nochmal irgendwie aus in dem Wissen auch, was er verpasst hat. Oder was er eventuell verpassen könnte. Das ist der Maximizer. Der Satisfizer, der sagt sich, was sind meine Bedürfnisse heute? Ich habe schon ordentlich gefrühstückt, eigentlich habe ich jetzt nicht mehr so einen großen Hunger. Das heißt, ich möchte jetzt eher was Leichtes. Also gucke ich in der Karte, was irgendwie vielleicht nicht so ganz so schwer ist. Also der Braten wird es heute nicht, vielleicht doch eher was Vegetarisches. Alles klar. Ja, die Nudeln mit Tomatensauce oder mit Gorgonzola, was weiß ich, ja. Das nehme ich. Und zack, entschieden. Und alle anderen Optionen gucke ich mir gar nicht an. Ich nehme einfach das Erste, was meinen Bedürfnissen entspricht. Ohne dann unglücklich zu werden über die ganzen Sachen, die ich potenziell verpassen könnte. Weil das Erste, was meine Bedürfnisse befriedigt, ist dann meine Wahl. Maximizer, Satisfizer. Genau. Sorgen Sie dafür, dass Sie eine mittelgroße Auswahl haben. Wir sagen 5 plus minus 2. Also wenn Sie sagen, ich entscheide mich zwischen drei Optionen, alles andere ist für mich unrelevant, dann haben Sie das subjektive Gefühl, sich einen Überblick verschaffen zu können. Auch bei 5 plus 2, also bis zu 7 Optionen, wenn Sie sagen, okay, ich entscheide mich zwischen 7 Laptops, ist das was anderes, als wenn ich mich zwischen 100 Laptops entscheide, die da potenziell zur Auswahl stehen. Also von daher suchen Sie sich Kriterien, nach denen Sie eine Auswahl schon mal Vorauswahl treffen können und dann gucken Sie, dass Sie nur noch 2, 3 bis 7 Optionen haben, zwischen denen Sie dann auch zufriedenstellend entscheiden können. Ja, und Konsumkriterien anlegen, das habe ich ja gerade schon gesagt, beim Einkauf ist das möglichst, ist relativ einfach. Da kann man sagen, okay, ich kaufe möglichst plastikreduziert, ich kaufe möglichst regional, saisonal, vegetarisch oder vegan, fair, bio, was weiß ich. Also es gibt viele Möglichkeiten, quasi sich Konsumkriterien anzulegen, die von vornherein die Auswahl schon mal etwas minimieren, dass man da nicht mehr ganz so überfordert ist von der großen Auswahl. Aber man kann auch seine Konsumentscheidungen im Alltag minimieren. Zum Beispiel, indem man sagt, beim Frühstück. Ich nehme mir einfach jeden Tag 3 Frühstücksoptionen. Da gibt es entweder das Marmeladenbrot oder das Müsli oder den Obstsalat. Und that's it. Zwischen diesen 3 Optionen entscheide ich mich einfach. Dann mache ich mir die Entscheidung leichter, als wenn ich mir jeden Morgen überlegen muss, welche 20 Optionen gibt es denn jetzt in meinem Kühlschrank und wie könnte ich mir das jetzt zusammenbauen? Eine andere Minimierung von Alltagsentscheidungen, zum Beispiel im Bereich Kleidung. Es gibt da jemanden, den Sie wahrscheinlich noch kennen. Der eine oder andere, ne? Was fällt Ihnen auf?
Er hat immer das Gleiche an.
Er hat immer ein anderes Produkt in der Hand, aber er hat immer das Gleiche an. Nun, Steve Jobs hat diesen Kleidungsstil perfektioniert. Ja, minimalistische Alltagsentscheidung. Ein Mann, der ein riesengroßes, weltweites Unternehmen führt, hat einfach die Kapazität für andere Entscheidungen gebraucht und hat gesagt, okay, ich minimiere an der Stelle. Ja, hat sich sozusagen eine sogenannte Life Uniform, eine Lebensuniform zugelegt, indem er eben sagt, okay, an der Stelle muss ich mich nicht mehr entscheiden. An der Stelle weiß ich jeden Morgen, zack, das ziehe ich an, fertig. Wie viele von uns kennen die ewig quälende Frage, was ziehe ich heute an? Ich habe nichts im Kleiderschrank. Ja, durchaus. Ein paar. Okay, wir haben noch einen anderen Kandidaten, der das auch integriert und für sich perfektioniert hat. Sie kennen ihn sicherlich auch. Und ja, und diese Kleiderwahl liegt sicherlich nicht daran, dass der Mann nicht genug Geld hat, um sich was anderes zu kaufen, sondern das liegt einfach daran, dass Alltagsentscheidungen minimiert werden und quasi der Fokus auf andere Dinge gelegt wird.